Hey, ihr da draußen, sperrt die Lauscher auf. Willkommen bei Kugelsicher, dem Copcast der Polizei Hessen.
Kugelsicher.
Hört hinter die Kulissen. Kein Gelaber, alles echt. Feinster Einblick in den Alltag der Polizei Hessen.
Kugelsicher.
Authentisch, ehrlich, direkt, hart. Ganz schön krass. Und auf jeden Fall kugelsicher.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Kugelsicher, euer Copcast der Polizei Hessen. Und heute haben wir zwei Gäste einer Spezialeinheit am Start, über die man in der Öffentlichkeit recht wenig erfährt. Herzlich willkommen Fee und herzlich willkommen Basti. Könnt ihr euch und die Spezialeinheit, bei der ihr im Dienst seid, kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also ich bin die Fee, ich bin 29 Jahre alt, Kriminaloberkommissarin aus Frankfurt und bin jetzt seit 3 Jahren bei der Verhandlungsgruppe Süd. Und kümmere mich da neben der, ich sag jetzt mal, normalen Verhandlungstätigkeit, über die wir heute wahrscheinlich noch viel sprechen werden, auch um die Nachwuchsgewinnung, insbesondere innerhalb der Spezialeinheiten, aber auch um andere Themen, wie jetzt zum Beispiel das Thema digitales Verhandeln oder erste Hilfe im Einsatz.
Und Basti, wie sieht's bei dir aus?
Ich bin Basti, bin 37, komme gebürtig aus Bayern, der mittelfränkischen Richtung. Mich hat es nach Nordhessen verschlagen und da bin ich jetzt für die Verhandlungsgruppe Nord auch tätig in Kassel. Und derzeit leite ich den Aus- und Fortbildungsbereich in der Verhandlungsgruppe Nord. Das heißt, ich sorge dafür, dass die Leute fleißig trainieren.
Aber von Mittelfranken nach Nordhessen, kann man da schon vom Kulturschock sprechen?
Ja, doch. In Teilen schon, ja.
Bevor wir aber wirklich in die Folge einsteigen, unsere Stammhörer wissen es, wir haben immer 10 schnelle, spontane Fragen an euch und den sogenannten Schnellschuss. Und dann würde ich vorschlagen, Fee, dann beginnen wir bei dir.
Keyword Schnellschuss.
Telefonverhandlung oder Face-to-Face?
Das ist schwer. Ich sage Face-to-Face.
Binge-Watching der Lieblingsserie oder Teilnehmer bei einem Triathlon-Wettkampf?
Binge-Watching.
Taktik oder Bauchgefühl?
Bauchgefühl.
In der Freizeit die To-Do-Liste abhaken oder einfach schauen, was auf einen zukommt?
Einfach schauen, was auf einen zukommt.
Geduldig zuhören oder gezielt Fragen stellen?
Geduldig zuhören.
Lieber sprechen oder organisieren im Hintergrund?
Beides sehr gerne.
Psychologie oder Technik?
Psychologie.
Zum Mittag lieber Pizza auf der Dienststelle oder Meal Prep von zu Hause mitbringen?
Pizza.
Krisenkommunikation trainieren oder echte Einsätze im Nachhinein reflektieren?
Die Echteinsätze reflektieren.
Verantwortung übernehmen oder im Team aufgehen?
Beides. Verantwortung im Team übernehmen.
Spannend. Da sind wir jetzt auch schon durch mit den Fragen und da würde ich nachher auch nochmal unbedingt drauf eingehen, auch auf den letzten Punkt, den du da erwähnt hast. Aber ich würde vorschlagen, jetzt steigen wir so richtig ein. Ihr habt eben schon so ein bisschen über eure Funktion in der Verhandlungsgruppe gesprochen. Die Verhandlungsgruppe ist ja eine der Spezialeinheiten, über die, ich habe es im Intro schon gesagt, recht wenig bekannt ist. Wie würdet ihr euren Beruf jemanden erklären, der noch nie etwas davon gehört hat?
Also ich erkläre das normalerweise so, dass die Verhandlungsgruppe auf die Kommunikation mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen spezialisiert ist. Solche Lagen gibt es im polizeilichen Alltag täglich und begegnen jedem Polizeibeamten oder jeder Polizeibeamtin. Und trotzdem gibt es Lagen, die dann aufgrund der Gefährlichkeit, also der Lebensgefahr, der Bewaffnung oder des Ausmaßes einfach eine Größe annehmen, wo die Spezialeinheiten informiert werden. Das sind Lagen, wie wir sie zum Beispiel aus den Nachrichten kennen. Also 2 Personen sind zusammen in einer Wohnung und die eine Person bedroht die andere mit einer Waffe. Oder es ist eine Person auf einem Hochhaus, die droht runterzuspringen. Und da kommen wir dann dazu und versuchen das kommunikativ zu lösen und die Kräfte zu unterstützen.
Was man da noch hinzufügen könnte, wäre, dass Kommunikation im polizeilichen Sinn eben das mildeste Mittel ist, was wir einsetzen können. Wir sprechen ja gerne auch von, dass wir teilweise Zwang einsetzen müssen. Das heißt, wir müssen gegen einen Täter, gegen Betroffene vorgehen. Das geht ja von, wir bringen die zu Boden, wir nehmen die fest. Aber im schlimmsten Fall auch, es muss jemand die Schusswaffe benutzen. Und dem wollen wir entgegenwirken, indem wir kommunizieren, also mit den Leuten sprechen, dass es dazu nicht kommen muss.
Aber dass jemand dann aus der Verhandlungsgruppe dann auch tatsächlich die Schusswaffe benutzen muss oder arbeitet ihr immer im Team mit den anderen Spezialeinheiten zusammen?
Ich nenne es jetzt mal die klassischen Lagen, in denen eine Verhandlungsgruppe zum Einsatz kommt, ist schon in großen Teilen das SEK neben uns und für uns zuständig und dabei. Nichtsdestotrotz sind wir ausgebildete Schutzleute, wir sind Polizisten, wir sind bewaffnet, wir gehen bewaffnet in Einsatz und wir trainieren auch den Waffeneinsatz. Nichtsdestotrotz, solange das SEK mit an Bord ist, übernehmen die das natürlich für uns.
Ihr habt jetzt gerade von so einem klassischen Einsatz gesprochen, da ist das SEK immer mit dabei, aber was sind denn so jetzt mal ganz plastisch so die typischen oder der typische Einsatz, mit dem ihr im Alltag konfrontiert seid?
Also es gibt tatsächlich verschiedene Polizeidienstvorschriften, in denen das geregelt ist, ab wann die Spezialeinheiten alarmiert werden sollen. Und vom Bauchgefühl würde ich sagen, 50% aller Einsätze sind Suizidandrohungen mit Waffen oder in der Höhe, also auf einem Hochhaus, auf einem Balkon, Baukran. Und die restlichen 50% sind dann Bedrohungslagen mit Waffen, also weitere Sonderlagen. Das können Entführungen sein, Erpressungen, Geisellagen. Ja, also das, was auch tatsächlich in den Nachrichten kommt und lebensgefährlich ist.
Gibt es aber Sachen, die überwiegen? Also ich sag mal, das, was besonders raussticht?
Ja, da sind schwerpunktmäßig schon Suizid- und Bedrohungslagen. Teilweise kommen auch noch, es heißt immer im Jargon, Festnahme bewaffneter Straftäter. Das überwiegt schon. Geisellagen nichtsdestotrotz, genauso wie Entführungen, kommen weniger, aber doch regelmäßig vor.
Und gibt es da Unterschiede vielleicht in den Einsätzen zwischen der Verhandlungsgruppe Süd und der Verhandlungsgruppe Nord? Oder ist das, wenn man es über das Jahr betrachtet, hält sich das die Waage?
Also wir sind ja die einzigen zwei Verhandlungsgruppen in Hessen. Das heißt, wir teilen uns das Bundesland, wie der Name schon sagt, im Prinzip in den Norden und den Süden auf. Also der Basti aus der VG Nord sitzt bei Kassel und ich sitze in der VG Süd in Frankfurt. Und das ist im Grunde auch schon der einzige und größte Unterschied. Ansonsten haben der Basti und ich zusammen das Auswahlverfahren gemacht und die Grundausbildung. Das heißt, wir sind exakt gleich ausgebildet und in einem Einsatz, der jetzt tatsächlich so groß wäre, dass beide Verhandlungsgruppen gleichzeitig arbeiten oder sich unterstützen würden, kennen wir uns, wissen, wie der andere tickt, haben das Gleiche gelernt und könnten uns dementsprechend permanent unterstützen und Hand in Hand arbeiten.
Aber da würde mich an der Stelle interessieren, wie oft seid ihr denn so im Schnitt im Jahr im Einsatz und wie läuft so eine Alarmierung ab, also dass ihr uns da mal so ein Stück weit mitnehmen könnt?
Also das ist prinzipiell schwer zu sagen, da die Einsätze immer so ungeplant und plötzlich kommen. Gefühlt würde ich sagen, wir sind so 1 bis 3 Mal pro Woche im Einsatz. Es verläuft aber auch phasenweise. Also es gibt super ruhige Wochen, da können mal 2 Wochen gar kein Einsatz vorkommen. Und dann gibt es auf einmal einen Tag mit 3 Einsätze am selben Tag noch.
Aber wie sieht dann so dein Arbeitsalltag aus? Also ist es dann im Schichtsystem? Ist es eine normale Tagdienststelle? Seid ihr in Bereitschaft? Solche Lagen, die passieren ja nicht in der Zeit von 9 bis 17 Uhr, sondern das kann ja rund um die Uhr passieren. Also wie ist da so der Alltag aufgebaut?
Genau, das stimmt. Auch hier wieder gesagt, wir sind eine deutlich kleinere Dienststelle als Beispiel das SEK oder das MEK. Deswegen haben wir bestimmte Rufbereitschaften, die mit einer Personenanzahl X belegt sind. Und gleichzeitig haben wir aber auch immer noch die Möglichkeit, und die nutzen wir auch regelmäßig, dass wir, ich nenne es mal Zufallsalarmieren. Das heißt, wir alarmieren, okay, es kommt ein Einsatz rein und dann gucken wir, wer ist gerade frei und hat auch Lust, aus seinem Privat, aus dem Frei zu kommen und den Einsatz mitzufahren. Also das spricht für sehr, sehr viel Engagement, sehr, sehr viel Initiative und eben einen sehr, sehr guten Teamgeist.
Und wenn es dann tatsächlich in den Einsatz geht, du hast, Fee, am Anfang auch gesagt, du bist für die Nachwuchsgewinnung auch zuständig. Ich habe so ein bisschen rausgehört, jeder hat auch so eine gewisse Rolle innerhalb des Teams. Wie sehen die Teams denn vielleicht so konkret aus? Ich weiß, es ist eine Spezialeinheit und man kann da nie so in die Tiefe reingehen, weil es auch Sachen gibt, die dürfen nicht nach außen getragen werden. Aber könnt ihr da vielleicht auch so ein bisschen was zu erzählen?
Also es gibt verschiedene Rollen, die wir dann tatsächlich in der Einsatzlage auch flexibel einnehmen. Also es gibt nicht den einen oder die eine Verhandlerin bei uns, sondern alle machen prinzipiell alles. Und die bekannteste Rolle aus Film und Fernsehen ist ja vermutlich die des Sprechers, also der Person, die tatsächlich auch direkten Kontakt hat zu den Betroffenen und, wenn man es so nennen will, die Verhandlungen führt. Das sind die, die auch immer sichtbar sind. Anders als es jetzt aber im Fernsehen zu sehen ist, ist das bei uns nicht nur eine Person, sondern auch das Sprecherteam, wie der Name schon sagt, ist ein Team, also sind mindestens 2 Leute bei uns. Und hinter den 2 Leuten steht dann noch eine Gruppe, die gemeinsam an Gesprächskonzepten arbeitet, die sich mit den anderen Kräften austauscht, die versucht, Informationen zu gewinnen, damit das Sprecherteam einfach möglichst gut kommunizieren kann und ihnen einfach den Rücken frei hält. Und dazu sprechen wir dann zum Beispiel auch mit Familienangehörigen oder Freunden, die dann häufig auch am Einsatzort ankommen und betreuen die dann auch tatsächlich, bis der Einsatz vorbei ist.
Was macht eine gute Kommunikation aus?
Gut zuhören können erstmal. Also nicht zuzuhören, um zu antworten. Das ist das, was wir, glaube ich, im Alltag am häufigsten machen, sondern wirklich zuzuhören, um zu verstehen, sich die Bedürfnisse der Menschen bewusst machen und darauf gezielt eingehen können und versuchen, die Person zu lenken, je nachdem, wo denn das Problem ist.
Ich stelle mir das dann auch in der konkreten Situation schon auch sehr anspruchsvoll vor. Vielleicht so auf der einen Seite hat man mit einer Opferfamilie zu tun, auf der anderen Seite mit dem MEK, mit dem SEK unterschiedliche Befindlichkeiten, unterschiedliche Wünsche vielleicht auch in so einem Einsatz. Da könnte ich mir vorstellen, dass es auch hier und da zu so einem, dass man da in so einem Spannungsfeld sich befindet.
Ein Spannungsverhältnis würde ich nicht sagen. Es gibt Rollen, die dann nochmal auf andere Art und Weise ganz schön herausfordernd sein können. Du hast es eben angesprochen, SEK, MEK kann passieren, dass wir mit denen parallel im Einsatz sind, dass alle drei Sparten den gleichen Einsatz bearbeiten. Und da ist natürlich eine Aufgabe von uns, die Verbindung zu dem jeweiligen Abschnitt zu halten, dass man sich gut abspricht. Und das ist mitunter sehr herausfordernd, weil so Lagen natürlich auch relativ, oder so Situationen relativ schnell passieren. Da gibt es schnell Änderungen. Eine wichtige Funktion, die wir auch immer versuchen, in jedem Einsatz zu erfüllen, ist die, dass wir den obersten Entscheider, den Polizeiführer, der bei den Lagen ja dann quasi kommt und die Entscheidung trifft, zu beraten. Und das ist ein Job, der auch, den ich persönlich auch recht fordernd finde. Der kollidiert, finde ich, immer noch am meisten mit dem tatsächlichen Einsatzgeschehen vor Ort.
Aus welchem Grund genau?
Man muss sich das vorstellen, die Leute, die wir dann quasi auf der Straße sehen, die da was tun, die mit demjenigen sprechen, die ihm was übergeben wollen und so weiter, die agieren, die tun was und gleichzeitig sitzt aber sehr abstrakt entfernt an dem jeweiligen Polizeipräsidium der Polizeiführer. Das ist jemand aus dem höheren Dienst, da hattet ihr auch schon einen Podcast drüber gemacht. Und der entscheidet dann, sieht aber die Situation vor Ort nicht. Und der ist dann darauf angewiesen, dass wir die ihm bestmöglich beschreiben und beraten, was denn sinnvoll wäre, was man vor Ort machen könnte.
Hört sich für mich alles sehr, sehr extrem kommunikativ an. Aber habt ihr auch technische Hilfsmittel, die euch dabei unterstützen? Also gibt es da Sachen, über die man sprechen darf?
Das klassischste Tool, das ich auch recht unkompliziert finde, ist eine Lautsprecherbox. Nicht immer schaffen wir es, so nah ranzukommen, wie wir wollen. Das heißt, wir müssen eine Entfernung überwinden. Vielleicht geht derjenige nicht ans Telefon, er hat kein Telefon, wir wissen die Nummer nicht. Das kann alles sein. Und dann versuchen wir mit einer Lautsprecherbox eine Ansprache zu starten und hoffen, dass da eine Kommunikation zustande kommt. Das wäre jetzt so ein technisches Hilfsmittel, das wir nutzen.
Ich weiß aber auch, dass ihr Equipment aus dem Bereich der alpinen Kletterer mit im Kofferraum habt oder zumindest auf der Dienststelle, weil es auch die ein oder andere Situation natürlich auch in der Höhe geben kann. Ist das was, worüber ihr auch ein bisschen was erzählen könnt?
Ja, klar. Also Kletterausrüstung, die gibt es ja auch irgendwie im Hobbysport. Das ist ja nichts Geheimes. Wir haben viele Suizidandrohungen in der Höhe und die bringen natürlich Gefahr für alle Beteiligten, also natürlich für den Suizidanten selbst, aber auch für alle Einsatzkräfte vor Ort, für alle untenstehenden Beteiligten. Und aus dem Grund sichern wir uns natürlich und üben den Umgang mit den Gurten und den Sicherungsgeräten. Denn insbesondere in der Höhe ist einfach Kommunikation das erste, aber auch das letzte Mittel. Da haben wir nicht viel Spiel, nicht viele andere Lösungsmöglichkeiten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Verhandler dann auch in die Höhe können und versuchen, wieder nah an den Menschen zu kommen, um zu helfen.
Habt ihr vielleicht auch einen besonderen Einsatz, über den ihr sprechen könnt?
Das ist eine Einsatzlage, die ist jetzt circa ein Jahr her. Das ist entstanden, wir waren bereits im Einsatz und wurden zu einem zweiten Einsatz alarmiert. Der erste Einsatz war, wie vorhin schon gesagt, eine Festnahmeunterstützung, also ein Standardeinsatz für uns. Und dann wurden wir zu einem Ort gerufen, nicht weit weg, nur 10 Fahrminuten. Und da soll ein Suizident auf einem Überland-Hochspannungsmast sitzen. Das war so die Erstmeldung, die wir bekommen haben. Eine Kollegin und ich wurden dann aus dem Einsatz rausgelöst und sind direkt dahin gefahren. Und man muss sich das jetzt vorstellen, wenn man in so eine Situation kommt, also man kommt dahin und relativ viele Menschen stehen da erstmal nur rum. Das ist, wie eben schon gesagt, in der Höhe kann man nicht viel tun, außer mit ihm reden. Wir haben da kein Druckmittel, das wir irgendwie einsetzen können. Und dann kamen wir hin und er saß da auf dem Hochspannungsmast. Und die Kollegin und ich sind dann ins Face-to-Face gegangen, bis der Rest der Verhandlungsgruppe nachrücken konnte und haben angefangen, mit ihm zu sprechen. Und im Rahmen des Gesprächs kamen dann auch die ersten Informationen, die ersten Meldungen schon rein. Das war ein Mensch, der am Tag zuvor seine Ex-Freundin mit 30 Messerstichen erstochen hat und tatsächlich auf der Flucht war. Nachdem wurde auch schon aktiv gefahndet und der sich zufällig da an einem Feldweg festgefahren hat. Und noch zufälliger kam dann eine Streife vorbeigefahren. Und in seiner Not wusste er sich nicht anders zu helfen, als auf diesen Hochspannungsmast zu klettern. Und hat dann auch gedroht, er möchte Einsatzkräfte verletzen. Was die Schwierigkeit ja gebracht hat, okay, wir kommen nicht nah ran, weil wir Angst haben mussten, er lässt sich fallen. Und der Einsatz war sehr, sehr fordernd, sehr, sehr hart. Der ging 8,5 Stunden. Die Kollegin hat die ersten 6 Stunden mit ihm gesprochen, konnte irgendwann verständlicherweise nicht mehr. Genau, und die letzten 2 Stunden habe ich dann mit ihm gesprochen. Da kam glücklicherweise noch eine fahrbare Hebebühne. Das heißt, ich konnte auch tatsächlich, wie wir hier jetzt sitzen, also auf die Entfernung, ich sag mal so 2 Meter mit ihm sprechen. Und er ließ sich aber nicht zur Aufgabe bewegen, also er wollte nicht runterkommen. Und als wir dann nochmal runtergefahren waren und haben ihm immer wieder Wasser überreicht, um ihn zu hydrieren, damit er bei Kräften bleibt, habe ich gesehen, wie er abrutscht und habe ihm noch zugerufen, er soll sich festhalten. Und dann ist er aber gestürzt und dann wurde er auch tödlich verletzt durch den Sturz. Genau. Und das war für mich ein sehr, sehr eindrücklicher Einsatz. Ich habe eben mal schon erwähnt, ich war vorher im K10, da hat man ja auch mit Leichnamen zu tun, mit Leichensachen. Dadurch war ich das gewöhnt, aber es ist tatsächlich nochmal eine andere Erfahrung, wenn ein Mensch abstürzt.
Hattest du bis dahin das Gefühl gehabt, ihr könnt die Situation noch drehen? Oder ist es überhaupt schwer zu sagen, wenn man dann in so einer Situation ist, bis jemand tatsächlich in Sicherheit gebracht wurde? Oder?
Grundsätzlich würde ich sagen, man kann es schwer sagen, in der Situation war es schwierig. Er war sich seiner Tat, die er begangen hatte, sehr, sehr bewusst. Er hat die sehr, sehr stark thematisiert, hat keinerlei Reue gezeigt. Und das war schwierig, da einen Zugang zu bringen. Unser klassischer Weg wäre, wir versuchen eine Beziehung zu den Menschen aufzubauen. Und das hat bei ihm nur in Teilen funktioniert, weil er sehr, sehr abwertend auch war gegenüber uns. Ich würde eher sagen, das Gespräch wäre noch deutlich länger gegangen.
Aber wie geht man dann mit solchen Situationen um? Ich denke, das wird nicht die einzige Situation, der einzige Einsatz gewesen sein, der auch mal tödlich ausgegangen ist. Und hat man dann ein Backup innerhalb der Polizei, das einen dann vielleicht auch da auffängt? Weil sowas macht ja was mit einem.
Tatsächlich ist unsere Erfolgsquote sehr, 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 sehr gut, sehr hoch. In den Großteil aller Fälle schaffen wir es, die Leute tatsächlich zur Aufgabe zu bewegen. Ich bin jetzt ein bisschen über 2 Jahre bei der Verhandlungsgruppe und das war das erste und einzige Mal, dass ich das so erlebt habe, dass jemand wirklich tödlich verunglückt ist.
Das ist eine beeindruckende Quote. Nichtsdestotrotz, gerade dann in so einer Situation, wie gehst du damit um und gibt es da vielleicht auch Unterstützungsangebote innerhalb der Polizei?
Ja, die gibt es und für mich war erstmal wichtig, dass ich mich fallen lassen konnte, dass ich mich erstmal komplett aufs Team verlassen konnte. Wenn so eine Situation passiert, dann ist ja noch ganz viel außenrum zu organisieren. In dem konkreten Beispiel ist das SEK dann ja trotzdem erstmal vorgerückt, weil es war ja ein bewaffneter Straftäter und hat den vermeintlich dann noch festgenommen. Und da läuft ja ganz viel außenrum und da war das Team aber sofort da, hat mich aufgefangen und hat mir da auch sofort Zeit für mich gegeben, hat gesagt, hier, nimm dich raus, setz dich erstmal hin. Also das war so der erste Punkt, der für mich enorm wichtig war. Der zweite ist für mich ein privater Rückhalt. Ich hatte tatsächlich auch erstmal meine Freundin angerufen, habe ihr nichts vom Einsatz erzählt, habe ihr nur gesagt, der ging nicht gut aus. Sie wusste auch sofort, was passiert war, also sie konnte sich's erschließen. Und das Gespräch hat mir dann auch sehr, sehr viel geholfen. Und polizeilich haben wir das Zentrum für polizeipsychologische Dienste. Da können wir in so einem Fall zurückgreifen auf Gespräche mit Psychologen, Psychologinnen. Das wird angeboten direkt vor Ort. Ich wollte es vor Ort nicht haben, das war mir alles so ein bisschen zu hektisch. Also da sind bestimmt auch noch 100 Leute rumgerannt, Feuerwehr, Schaulustige, was da alles war. Aber im Nachgang, einen Tag drauf, hat mich die Psychologin tatsächlich sofort angerufen. Und das war ein sehr, sehr entspanntes, sehr offenes Gespräch. Und das fand ich wirklich gut. Genau, und dann gibt es da Zeiträume, in denen die Psychologinnen dann immer wieder anrufen und fragen, ob das denn alles gut ist.
Wie geht man denn vielleicht auf der anderen Seite mit Einsätzen um, die wo genau das Gegenteil dann passiert ist, dass man da ein Leben gerettet hat, jemanden vielleicht ja von einem Hochspannungsmast wieder herunterholen konnte? Das ist ja auch etwas, was man, glaube ich, in der Situation oder danach erstmal verarbeiten muss.
Also wir bereiten natürlich jeden Einsatz nach, also ob der jetzt gut ausgeht oder schlecht. Wir setzen uns immer im Team zusammen. Jeder kann von seinem Bereich erzählen, was er erlebt hat, was ihm aufgefallen ist, was gut funktioniert hat, wo vielleicht noch Verbesserungspotenzial ist. Das heißt, auch in der Lage von Basti, ich denke mal, bei euch wird es so gewesen sein, wir hätten das auch nachbereitet. Und mir persönlich gibt das auch immer viel, weil das sind Kolleginnen und Kollegen, ja, die entweder in der Vergangenheit schon mal Ähnliches erlebt haben, also die vielleicht auch schon mal jemanden sterben sehen haben, die vielleicht sogar in der Situation dabei waren oder davon gehört haben, die können mich da wirklich verstehen. Und wenn es gut ausgeht, dann ist es umso schöner und dann können wir uns das natürlich auch gegenseitig erzählen, um davon zu lernen und dann ist das auch ein tolles Gefühl. Tatsächlich ist es aber so, wir sind ja nicht da, um die Probleme der Menschen dauerhaft zu lösen, sondern wir versuchen, die in der Situation aufzufangen und sind faktisch auch keine Psychologen, sondern nur für diese Einsatzdauer da. Und mir ist da zum Beispiel auch mein erster Einsatz als Sprecherin im Kopf geblieben, weil das eine ähnliche Situation war. Es war auch ein Suizidant in großer Höhe, der sich auch schon angefangen hatte, selbst zu verletzen, der auch schon über die Balkonbrüstung geklettert ist und nur noch auf einem ganz dünnen Wasserrohr stand. Und ich habe dann mit ihm gesprochen, einem wildfremden Mann, der sozusagen jederzeit vor meinen Augen hätte runterspringen können. Und anders als bei Basti war es da aber tatsächlich so, dass er dann auch nach ganz, ganz vielen Stunden reingekommen ist in die Wohnung. Also er konnte gerettet werden. Wir haben ihn dann zum Rettungswagen gebracht. Und das war ein sehr schönes Gefühl. Ich hatte in diesen Stunden sehr, sehr viel über ihn erfahren, ne? Die ganze Lebensgeschichte, was ihn dazu bewogen hat, überhaupt hier hochzukommen. Die ganzen Krisen, also es wäre auch sehr intim und dementsprechend ist man als Sprecher ja auch davon ein bisschen befangen, ja, und möchte wirklich der Person helfen. Und auch wenn es da gut ausgegangen ist, ist es so, dass man dann im Nachgang erfahren hat, dass die Person sich trotzdem das Leben genommen hat, ne? Nicht an diesem Tag und ohne, dass die Polizei dann davon mitbekommen hat. Aber faktisch sehen wir, glaube ich, die Lagen immer nur temporär an und wissen, dass wir trotzdem diese Schicksalsschläge nicht heilen können in dem Moment. Das bleibt dieser bittere Beigeschmack.
Wird man da vielleicht auch schon im Rahmen der Ausbildung oder durch Fortbildungsmaßnahmen gezielt auf solche Hochstresssituationen vorbereitet? Wobei ich mir das auch schwierig vorstelle, so einen Stress in einer Trainingssituation zu erzeugen.
Also ich glaube, wenn ich für mich spreche, die Vorbereitung, die fängt eigentlich schon mit dem ersten Polizeistudium an. Da wird schon die Resilienz trainiert. Da üben wir ja sehr viele Stresssituationen. Dann folgt so die erste Arbeitserfahrung. Also je nachdem, auf welche Dienststelle man dann kommt, macht man da wieder neue Erfahrungen. Das hat mir auch ganz viel gebracht. Und als es dann gezielt um die Verhandlungsgruppe ging und wir uns ganz viel mit Sonderlagen beschäftigt haben und dann nochmal gezieltes Training bekommen haben, also beispielsweise Mentaltraining, da gibt es verschiedene Mechanismen, die man nutzen kann, dann wird das alles immer konkreter. Und ich denke, dann spielt auch die Zeit im Kommando noch eine Rolle. Also ich merke das, wie ich so mit jedem Jahr weniger Stress habe, weil ich habe mich besser kennengelernt, ich weiß jetzt, wie ich in Stresssituationen reagiere, habe so meine Abläufe für mich gefunden, Hilfsmittel und weiß auch, dass ich mich auf mein Team verlassen kann. Ich bin ja auch nicht alleine im Einsatz, ne? Also selbst beim Sprechen bin ich ja mindestens zu zweit und ich trage auch nicht alleine die Verantwortung. Da gibt es den Polizeiführer, wie der Basti das vorhin angesprochen hat, und die ganze Gruppe. Und das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen.
Welche Hilfsmittel für solche Hochstresssituationen helfen dir besonders? Weil ich könnte mir vorstellen, einige unserer Hörerinnen und Hörer stehen vielleicht vor dem Eignungsauswahlverfahren für die Polizei. Das ist auch auf einem anderen Maße, aber auch immer eine ungewohnte Situation, eine aufregende Situation, dass du da vielleicht der einen oder dem anderen Bewerber einen Tipp mit an die Hand geben könntest?
Ja, also ich versuche erstmal bei mir zu bleiben und bei meinen Gedanken und die zu lenken, also an was Schönes zu denken, an vielleicht Erfolgssituationen zu denken und mir nochmal vor Augen zu führen, ja, vielleicht auch, wie weit ich es geschafft habe. Also wenn ich jetzt vor einem Auswahlverfahren stehe, zu überlegen, wo war ich vorher, was hat gut funktioniert, habe ich irgendwelche bedeutenden Verfahren geleitet, irgendwelche Einsätze im Schichtdienst besonders gut gemacht. Das hilft mir, dass ich erstmal schon mit einem positiven Selbstvertrauen reingehe und dann zu gucken, was macht mein Körper? Also wie bin ich gerade drauf? Bin ich irgendwie überdreht, angespannt? Und dann vielleicht auch zu versuchen, mich zu beruhigen. Da gibt es zum Beispiel so Atemtechniken. Wir nennen das Box Breathing. Das ist so eine Mischung aus Einatmen, Halten und wieder Ausatmen. Damit kann man zum Beispiel auch seine Herzfrequenz einfach ein bisschen runterfahren. Und dann vielleicht gucken, was kann ich auch vorbereiten, ne? Kann ich meine Tasche perfekt packen? Steht alles bereit, dass ich keine äußeren Stressoren habe?
Und jetzt waren wir hier ganz am Anfang an einer Polizeikarriere. Ich bereite mich auf das Eignungsauswahlverfahren vor. Wie würde denn das Eignungs- und Auswahlverfahren in Bezug auf die Verhandlungsgruppe aussehen? Und was gibt es denn da vielleicht für bestimmte Voraussetzungen, die man so mitbringen muss?
Also unser ERV von den Spezialeinheiten ist hessenweit ja identisch. Es gibt da kleine Bewertungsabstufungen natürlich. Wenn man jetzt rein sportlich den Vergleich bringt, ein Verhandlungsgruppenmitglied, wir brauchen nicht das physische Training, das ein SEK-Beamter hat als Beispiel. Aber vom Aufbau ist das ERV ähnlich. Wir haben wieder einen computergesteuerten Test. Da werden die normalen Sachen gefragt, Mathe, Deutsch, Rechtschreibung, auch ein Persönlichkeitstest, der da schon mit reinspielt. Wenn man den bestanden hat, geht es weiter in einen Sporttest. Und dann kommt der für uns aber eher interessante und wichtigere Teil, das ist nämlich eine Gruppenaufgabe. Das heißt, ich muss mit einer mir fremden Gruppe, die Gruppe ist in dem Moment die anderen Bewerber, eine Aufgabe lösen. Und was wir da sehr, sehr intensiv bewerten, ist unter anderem die Teamfähigkeit und wie sehr bin ich fähig, mich ins Team einzubringen. Wenn ich dieses Gruppeninterview habe, kommt danach eine Einzelaufgabe. Im Groß der Fälle ist es eine kommunikative Aufgabe. Das heißt, es gibt eine Konfliktsituation, die ich dann bestmöglich lösen muss. Und danach gibt es noch ein großes Interview. Da sitzen mehrere Bewerter zusammen und stellen der Bewerberin den Bewerber Fragen. Und wenn ich das alles habe, dann genau, kann ich in die Ausbildungsgruppe starten.
Was würdet ihr sagen, was man für Soft Skills mitbringen sollte? Fee, du hast vorhin gesagt, man sollte gut zuhören können.
Ja, auf jeden Fall. Also letztlich wünschen wir uns ja nichts anderes, was sich jeder Arbeitgeber wahrscheinlich wünschen würde. Also wir hätten gerne motivierte Interessenten, am besten schon mit Lebenserfahrung, die auch eigenständig arbeiten können, gut zuhören können, Teamplayer sind. Fakt ist aber auch, es gibt nicht den oder die perfekte Interessentin, genauso wenig wie es den oder die perfekte Verhandlerin oder den Verhandler gibt. Sondern wir sind alle total verschieden und das ist auch gut so. Also ich glaube, wir bringen unsere Stärken und unsere Schwächen im Einsatz gezielt ein. Ich stelle mir das immer wie so ein Schachbrett vor mit Schachfiguren, die alle unterschiedlich sind und unterschiedlich ziehen können. Und genauso versuchen wir das im Einsatz auch zu machen. Ich glaube, was uns alle vereint, ist, dass wir empathisch sind, dass wir Freude an Kommunikation haben, bereit sind, das auch zu lernen und selbst zu reflektieren und, wie du gesagt hast, auch wirklich zuhören wollen.
Das kann ich nur bestätigen. Empathie ist, finde ich, mit eine Grundcharaktereigenschaft, die wir mitbringen sollten und müssen. Wenn man sich vorstellt, die Situation, die wir gerade beschrieben haben, da befinden sich Personen an einem Scheideweg, die befinden sich am Ende ihres Weges. Ja, und wir haben letztendlich ja bei Suiziden schon oft deren Leben in der Hand. So fühlt es sich für den Sprecher zumindest an. Und das ist was, da muss ich verstehen wollen, mit wem spreche ich da. Und da ist Empathie unfassbar wichtig.
Aber es gibt jetzt keine konkreten Anforderungen, die eine gewisse Zeit innerhalb der Polizei nach dem Studium, die man mitbringen muss. Also man könnte sich im Prinzip direkt nach dem Studium bei euch bewerben, wenn man daran Interesse hat oder glaubt, dass man hat das Zeug dazu.
Also da kann ich den Leuten auch die Angst nehmen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich bin lebensälter in die Polizei eingestiegen, war dann 2 Jahre im K10 eben nur. Und wir suchen nicht den Beamten, der schon seit 20 Jahren in der Polizei ist und da vielleicht auch schon sehr, sehr stark in den Polizeistrukturen verhaftet ist. Wir suchen die Leute, die gezielt ausbrechen können, out of the box denken können und die sich auch sehr, sehr gut als, ich nenne es mal, Nicht-Polizist geben können.
Grundsätzlich habt ihr ja einen sehr unvorhersehbaren Job. Der ist auch in Teilen sehr, sehr herausfordernd. Wie gelingt es euch da an der Stelle, ich sag mal, Beruf oder Berufung, kann man glaube ich auch schon fast sagen, und euer Privatleben unter einen Hut zu bringen? Also bleibt noch Zeit oder bleibt noch was im Kopf für Hobbys oder andere Sachen, die einen erfüllen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich ein höchst individuelles Empfinden. Bei uns sind, ich sag jetzt mal, von Singles bis hin zu verheirateten Kollegen und Kolleginnen mit kleinen Kindern alles vertreten, je nach Lebenslage. Und ich glaube, das schaffen wir, weil wir flexibel sind und all das planen, was planbar ist. Also zum Beispiel durch die Rufbereitschaften, die der Basti angesprochen hat. Dann kann ich versuchen, mein privates Leben so ein bisschen daran auszurichten. Ich weiß, okay, in der Woche kann ich dann gewisse Sachen nicht machen, aber dann nutze ich die vielleicht, um Dinge von meiner To-Do-Liste zu streichen, die ich zu Hause machen wollte. Und genieße dann die Wochen, in denen ich keine Bereitschaft habe, tatsächlich fast sogar intensiver, weil ich das mehr zu schätzen weiß, auch die freie Zeit. Und ich mache auf jeden Fall meine Hobbys. Ich glaube, anders geht es auch einfach im Alltag, nicht im Berufsalltag. Also man braucht seinen Ausgleich. Und ja, wenn dann doch mal irgendwas spontan privat kommen sollte, dann weiß ich, dass ich mich auch immer auf die Kollegen verlassen kann. Die versuchen dann für mich einzuspringen, mir irgendwie den Rücken frei zu halten und es doch irgendwie möglich zu machen. Also es ist eigentlich ein cooler Mix aus dem Unplanbaren und dem Planbaren. Es ist ja für mich eigentlich ja eine gute Mischung.
Wir kommen jetzt so langsam zum Schluss und da würde mich noch eine Frage oder eine Sache besonders interessieren. Und zwar, hilft es eigentlich im Alltag, in der Verhandlungsgruppe zu sein? Zum Beispiel bei dem Gebrauchtwagenkauf oder anderen Dingen, wo man in eine ja, etwas unverfängliche Verhandlung gehen muss?
Auf jeden Fall. Also darüber kann man streiten. Ich glaube, es ist grundsätzlich eine sehr gute Sache, sich auf der Arbeit mit Kommunikation zu beschäftigen, weil es ist Kommunikation mit Menschen und die sind ja auf der Arbeit, aber die sind auch in meinem Privatleben. Auch der Gebrauchtwarenhändler hat Bedürfnisse und ich denke tatsächlich auch sehr, also privat, viel über das Gelernte nach. Ich glaube, es hat aber Grenzen. Also gerade je näher man den Personen steht, je besser sie einen kennen, desto leichter durchschauen sie mich auch und merken, wenn ich versuche, Verhandlungstricks anzuwenden. Und tatsächlich kommen ja im Privaten bei mir dann auch Emotionen dazu, also ganz gefährlich für Sachverhandlungen. Von daher kann ich auch nicht alles gewinnen im Privaten.
Ja, ich sehe das genauso wie Fee. Private oder Leute, Freundin, Freund, die kennen einen zu gut, die kennen die Tricks, da ist man emotional selber mit involviert, da wird es dann schon schwierig, professionell zu bleiben. Aber nichtsdestotrotz denkt man ständig drüber nach im Alltag und ich glaube, das hilft einem schon.
Ja, ja, es hilft auch, die Menschen einfach besser verstehen zu können. Ja, ne? Und ja, auch, du hast jetzt den Verkauf angesprochen, also zu wissen, okay, wie kann ich jetzt vielleicht auch durch Freundlichkeit eher ans Ziel kommen? Ich habe Verständnis, der hatte vielleicht einen stressigen Tag, es ist viel los, vielleicht schlechten Umsatz gemacht und die Leute vielleicht auch irgendwie da anpacken.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, auch für den Alltag, würde ich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass da die eine oder den anderen Kollegen gibt, die eure Tätigkeit auch sehr, sehr spannend finden und ja auch mit dem Gedanken spielen, sich vielleicht zu bewerben. Aber die Hemmschwelle ist bei vielen dann doch immer sehr, sehr groß oder sehr hoch. Hättet ihr für die oder den Kollegen vielleicht noch den ein oder anderen Tipp?
Ja, auf jeden Fall. Also seid mutig. Ich weiß, dass es Angst macht, Veränderungen anzugehen, vielleicht auch aus seiner Komfortzone rauszugehen. Und das Auswahlverfahren kann auch erstmal wie eine Hürde erscheinen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also die Erfahrungen, die ich bei der Verhandlungsgruppe gemacht habe, die möchte ich nicht missen und die gibt es meiner Meinung nach auch innerhalb der Polizei sonst nirgendwo. Und deswegen, wenn euch das interessiert, dann kommt einfach auf uns zu. Ihr könnt gerne vorbeikommen, mit uns sprechen, uns kennenlernen und dann auch Schritt für Schritt für euch rausfinden, ob das zu euch passt. Und wir würden euch dann auch gerne bis zum Auswahlverfahren unterstützen.
Es gibt auch noch die Möglichkeit zu hospitieren. Das kann ich jedem nur raten, der wirklich Interesse hat. Was machen die denn eigentlich den ganzen Tag? Und das ist ja mittlerweile relativ unkompliziert für jeden Kollegen, für jede Kollegin möglich. Geht zwischen 3 bis 5 Tagen, je nach Absprache. Und ich glaube, da gewinnt man einen ganz guten Einblick.
Ja, Fee, Basti, nochmal vielen, vielen Dank für eure Zeit und dass ihr heute aus Kassel und aus Frankfurt zu uns nach Wiesbaden gekommen seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Und das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge vom Kugelsicher, eurem Copcast der Polizei Hessen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt unserem Podcast gerne eine Bewertung. Und wenn ihr mehr über die vielfältigen Möglichkeiten bei der hessischen Polizei erfahren wollt, schaut unbedingt auf unsere Internetseite polizei.hessen.karriere.de und auch auf unseren anderen sozialen Kanälen bei Instagram und YouTube vorbei. Bis dann, macht's gut. Kugelsicher.